Auf der knapp zweistündigen Fahrt von Hamburg nach Hause hatte er verzweifelt herauszufinden versucht, womit, mit was er neu beginnen wollte. Mit was eigentlich? Und wer überhaupt? Ein anderer? Wieso? Den Lohn für lange ausgehaltene Skrupel einheimsen? Er wollte nur einen Zustand beenden. Den des Fälschens. Ebenso wie den der moralischen und kritischen Empörung. Diesen Zustand beenden, ohne völlig der Gleichgültigkeit zu verfallen. Das war das Kunststück. Seine Bewusstseinsverharschung, sein spukhaftes Leben, wie sein spukhaftes Berufsleben, schienen in der Bedeutung plötzlich über ihn, Laschen, hinauszugreifen und allgemeingültig zu werden. So konnte er durchaus sagen, die spukhafte Öffentlichkeit, die Scheinbarkeit des öffentlichen Lebens. Ein raffiniertes System von Assoziationen, von Erinnerungen an das Leben, war das Leben selbst geworden. Bei seiner journalistischen Arbeit hatte ihn die Notwendigkeit gelähmt, sich im Verächtlichen wie im Scheinhaften bewähren zu sollen, darin jeweils den verkäuflichen Kern aufzuspüren. Jeder ferne Ort, jede andere Zeit wurde so in befriedigender Beiläufigkeit zu einem allgegenwärtigen Hier und Jetzt. Hier war Greta, hier waren die Kinder, das Haus, hier ein von Projektilen durchsiebter Garten Eden, hier war das blaue Meer, in das man die Leichen zurückstößt, die Schafherden hier und da, die zerbeulten und zerschossenen Limousinen, hier waren Rosen, das kreuz und quer zerschnittene Eis auf dem Strom, niederpolternder Gewitterhimmel über den sanft hingeschmiegten, milchigen Elbwiesen. Hier waren seine Gefühle für Greta, andere, ganz anders verstörte für die Kinder. Hier waren der Raum und die Blumen und Bäume darin, wirkliche, offene und frohe Erweiterungen seiner selbst. Andererseits Abwesenheit von allem, Ferne von allem und wieder flüchtige Anwesenheit, ein Gefühl, das verblasen und nichtig, doch in ihm eine Sehnsucht hervorrief, deren Wirklichkeit ihn wiederum nur entsetzen konnte. So war es, nach Hause zurückzukehren. Das Messer war nicht mehr im Gepäck. Es erschien ihm nun befremdlich, dass er für ein paar Minuten verrückt gewesen, es aber nicht geblieben war. Er war wirklich zurückgekehrt. Greta erwartete ihn. Am Telefon hatte sie ganz leise gesagt, sie freue sich. Am Nachmittag gingen sie durch das Dorf, über den Deich und in die Elbwiesen hinein, als wollten sie dort gemeinsam verschwinden. Die Kinder blieben weit hinter ihnen zurück und sie kümmerten sich nicht um sie. Wenn sie jetzt gesprochen hätten, wäre es aus Verlegenheit geschehen. So schwiegen sie verlegen. Am Sonntagmorgen, als er die Augen öffnete, standen die Kinder in frischen, gebügelten Sachen an seinem Bett. Sie hatten ihn mit ihrem Flüstern geweckt. Die Vorhänge waren zurückgezogen und vor dem blauen Himmel zuckten Spatzen hin und her und machten Lärm. Die Kinder blickten ihn schweigend an. Und erst als er sie anlächelte, fingen sie wieder an, sich zu bewegen. Wahrscheinlich hatte Greta schon das Frühstück gemacht und sie zu ihm hinaufgeschickt. Er schlug die Decke zurück und stand auf. Im Kopf eine seltene Klarheit. Geradezu unternehmungslustig stieg er in die Hose. Die Kinder schickte er hinunter und ging pfeifend ins Bad. Etwas von dieser aufgeräumten Morgenstimmung blieb erhalten. Und er erschien zum Frühstück. Greta wich ein wenig vor ihm zurück. Seine Zuneigung zu den dreien kam ihm selbst verwegen vor. Er verbreitete, strahlte sie aus. Warum nicht, meinte er. Es fängt ja alles erst an, als er sie einzeln in die Arme nahm und küsste. Greta zuletzt, die dabei auflachte. Am Abend, Greta hatte den Kindern schon einen Abschnitt im Nils Holgersson vorgelesen, fragte er sie, ob sie mit ihm kommen möchte in irgendeine Gaststätte. So hatte er es sich vorgestellt. Er ließ sich aber Enttäuschung nicht anmerken, als sie sehr freundlich sagte, er solle nur gehen. Schweigen schon deshalb, weil das Sprechen eine noch größere Gemeinheit wäre. Beide wollten sie einander nicht quälen. Und manches Nachdenken darüber war nichts wert, weil danach auch nichts weiterging. Weil einer danach nur immer auf dieselbe Stelle prallte. Und daran kratzte und pochte. Sie wollte nicht mitkommen. nicht mit ihm in irgendeiner Gaststätte sitzen, wie er es sich vorgestellt hatte, und wusste, dass er damit schon einverstanden war. Er setzte sich ins Auto und ließ den Motor an. Er stieg noch einmal aus, um das Eis von den Scheiben zu kratzen, und er fuhr regelrecht davon. Korn und Bier trank er an einer Theke. An den Tischen betatschten sich Jugendliche. Er wurde ein paar Mal angesprochen, dann aber in seiner abweisenden Freundlichkeit erkannt und in Ruhe gelassen. Die Musik war laut, sodass unwillkürliche Gedanken dazwischen anstrengend und schmerzhaft waren. O hohler Kopf, in dem es zu hallen anfing. Aber sonst gab es keine Veränderung. Am Ende hing er in die Musik hinein. Er war betrunken und sah durch all seine Lebensumstände klare Grenzen gezogen. Vieles ordnete und gruppierte sich unverständlich einfach. Das Problem strahlte nicht mehr aus auf alles andere, und für sich genommen wurde es nicht lösbar, aber furchtbar erträglich. Er fuhr über Nebenstraßen nach Hause, schlich, ohne Licht zu machen, zu seinem Bett und hörte sie tief atmen und fühlte dann auch ihren Atem in seinem Gesicht. Von selbst, ohne es zu bedenken, hatte er sich zu ihr gelegt, die ruhig weiter schlief.